ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Konstantin Schreiber.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In den Katastrophengebieten im Westen Deutschlands ist das Ausmaß der Schäden noch nicht abzusehen. Tausende Einsatzkräfte suchen in den von Wassermassen zerstörten Ortschaften weiter nach Vermissten. Mehr als 100 Menschen sind nach derzeitigem Stand durch die von Unwettern ausgelösten Fluten ums Leben gekommen. Mehr als 60 von ihnen allein in Rheinland-Pfalz, wo Teile der Eifel hart getroffen wurden. Brennpunkt ist der Kreis Ahrweiler. Die stark angeschwollene Ahr hat in Schuld ganze Häuser mit sich gerissen. Altenahr wurde regelrecht geflutet.
Trinkwasser und etwas zu essen für die Einwohner von Altenahr. Die Ortschaft im Norden von Rheinland-Pfalz wird aus der Luft versorgt. Die Flutwelle hat die Zufahrtswege unpassierbar gemacht. Beim Gang durch den teils zerstörten Ort erzählt die Bürgermeisterin vom Unglück.
Das heißt auch teilweise, dass Häuser komplett weggerissen worden sind. Straßen sind weggerissen worden, Uferbefestigungen, Brücken sind weggerissen worden, sodass unsere komplette Infrastruktur zerstört ist. Und es ist mehr als nur ein Hochwasser, es ist wirklich eine Apokalypse.
Das Wasser zieht sich vielerorts zurück. Wie groß das Ausmaß des Unglücks ist, lässt sich nur erahnen. Neben enormen Sachschäden sind immer mehr Tote zu beklagen. In Dernau etwa wird ein geborgener Leichnam von der Bundeswehr abtransportiert. Auch die Ortschaft Schuld in der Eifel ist weitgehend zerstört. Die Aufräumarbeiten sind angelaufen. Die Ministerpräsidentin besucht den Unglücksort. Sie fordert finanzielle Hilfen des Bundes.
Deshalb wird es in Zukunft darum gehen, auch wieder an den Wiederaufbau zu denken und zu helfen, dass er auch gelingt.
Für die Katastrophengebiete haben Kirchen, Unternehmen und Hilfsorganisationen Spendenprojekte gestartet. Der Wiederaufbau könnte Jahre dauern.
Johanna Wahl, hat sich die Lage in Schuld beruhigt?
Nun, die gute Nachricht hier aus Schuld ist, dass offenbar niemand zu Tode gekommen ist. Das sagt uns der Ortsbürgermeister. Und das ist angesichts des Ausmaßes der Zerstörung hier ja fast schon unglaublich. Hier hat nun die Zeit des Räumens, des Aufräumens begonnen. Die Bundeswehr ist hier mit schwerem Gerät aufgefahren, mit Panzern. Bagger heben hier beschädigte, zerstörte Pkw beiseite. Und Menschen aus ganz Deutschland bieten ihre Hilfe an, wollen mit Schippen und Kleinlaster helfen kommen. Dafür aber sei es noch zu früh, sagt mir die Feuerwehr. Am Sonntag wird hier die Bundeskanzlerin erwartet und dann will der Ortsbürgermeister die Chance ergreifen und ihr das sagen, was er heute der Landespolitik gesagt hat, nämlich, dass man sich schnelle, unkomplizierte Hilfe erwartet. Damit zurück zu Konstantin Schreiber.
Vielen Dank, Johanna Wahl. In Nordrhein-Westfalen sind bisher 43 Todesopfer durch das Hochwasser bestätigt. Befürchtet wird aber auch hier, dass die Zahl noch steigen könnte. Denn in den Katastrophengebieten des Bundeslandes entlang des Rheins gibt es noch Rettungseinsätze. Vor allem in Erftstadt, wo die Fluten Häuser zum Einsturz brachten und einen Erdrutsch auslösten.
Die Erft, ein eigentlich kleiner Fluss, wird zum reißenden Strom, zerstört ganze Häuserreihen. Der Kreis Erftstadt südlich von Köln ist besonders betroffen, steht größtenteils unter Wasser. Rettungskräfte im Dauereinsatz, den ganzen Tag werden Anwohner in Sicherheit gebracht. Viele Menschen sind verletzt.
Eben kamen die Leute vom Katastrophenschutz, haben gegen die Tür geklopft und haben gesagt, der Ort müsste geräumt werden. Und dann kommen wir natürlich mit. Wir sind nicht freiwillig, aber ich denke, das ist vernünftig jetzt.
Ich hatte schon Angst. Wir sind nach unten gegangen, um durchs Fenster zu steigen und das sah schon echt heftig aus. Also.
Weiter südlich. Die Steinbach-Talsperre bei Euskirchen droht überzulaufen. Das THW pumpt den ganzen Tag Wasser ab. Die Lage sei nun stabil, aber weiterhin ernst. In anderen Orten NRWs entlang der Ruhr und Wupper sind die Pegelstände gesunken. Anders am Rhein wie hier in Köln, da steigt das Wasser. NRW-weit sind 25 Städte und Kreise, also fast jede zweite Kommune, betroffen. Ministerpräsident Laschet spricht heute nach der Kabinettssitzung von finanzieller Aufbauhilfe, auch vom Bund.
Unser Land erlebt eine Flutkatastrophe von historischem Ausmaß. Wir werden Häuser reparieren, Brücken wieder aufbauen, Verkehrswege wieder instand setzen. Aber die Menschenleben, die in den Fluten verloren gegangen sind, sind unersetzbar.
In Erftstadt packen Anwohner Sandsäcke und hoffen nun auf eine Beruhigung der Lage.
Isabel Schajani ist vor Ort in Erftstadt-Blessem. Wie ist der Stand?
Ich stehe hier an der Stelle, wo eben Feuerwehr und Polizei wieder nach Blessem reingefahren sind. Wir haben von der Bürgermeisterin und von dem Chef der Feuerwehr keine konkreten Zahlen darüber bekommen, wie viele Menschen hier bereits ums Leben gekommen sind. Die waren heute damit beschäftigt, in den Häusern nachzugucken, wer da eigentlich noch zu finden ist. Es war die Rede von einem Auto zum Beispiel, was voll mit Insassen war, was gestern von den Fluten weggespült worden ist. Man weiß nicht genau, was aus diesen Menschen geworden ist. Die Feuerwehr ist weit davon entfernt, die vollen Keller leer zu pumpen, wo möglicherweise auch Öl ausläuft oder weitere Häuser einkrachen könnten. Heute ging es nur darum, Menschenleben zu retten, vor allen Dingen Menschen, die nicht aus ihren Häusern raus wollten, haben die Rettungskräfte natürlich in Gefahr gebracht. Die Menschen versuchen, die Dimension der Naturkatastrophe hier irgendwie zu verstehen, wenn Häuser auf einmal zu einem Wert von einem Playmobil-Haus werden. Aber man ist weit davon entfernt zu verstehen, was das eigentlich hier für eine Riesendimension war.
Vielen Dank, Isabel Schajani.
Auch in Belgien ist die Zahl der Todesopfer nach den heftigen Unwettern gestiegen auf mindestens 20. Das teilte Belgiens Innenministerin mit. Vor allem in der Provinz Lüttich, wie hier in der Stadt Pepinster, haben die Wassermassen schwere Schäden angerichtet, Häuser unterspült und Autos mit sich gerissen. 20 Menschen werden noch vermisst.
Die Hochwasserkatastrophe hat auch international Betroffenheit ausgelöst. US-Präsident Biden und sein russischer Amtskollege Putin sprachen den Angehörigen der Opfer ihr Beileid aus. Anteilnahme äußerten auch europäische Politiker. Die Bundesregierung arbeitet an einem Hilfsprogramm für die Menschen in den betroffenen Regionen. Diskutiert wird nun auch wieder verstärkt über die Folgen des Klimawandels.
Gewaltige Wassermassen, auch an der Mosel wie hier in Cochem. Der Bundespräsident spricht von einer Tragödie. Jetzt gehe es um Solidarität mit den Betroffenen. Und?
Wenn wir den Kampf gegen den Klimawandel entschieden aufnehmen, werden wir Extremwetterlagen, wie wir sie jetzt erleben, in Grenzen halten können.
Auch die Präsidentin der Europäischen Kommission lässt keinen Zweifel daran, dass die Unwetter auf die Erderwärmung zurückzuführen seien. Es sind die Intensität und die Dauer der Ereignisse, von denen die Wissenschaft sagt, dass dies ein klarer Hinweis auf den Klimawandel ist und dass dies etwas ist, das wirklich, wirklich die Dringlichkeit zum Handeln zeigt. Klimapolitik ist nun das wichtigste Thema im Wahlkampf. Die Grünen fordern einen Drei-Punkte-Plan.
Das bedeutet, jetzt in der Notsituation zu retten. Das bedeutet aber zweitens, eine Risikovorsorge und Klimaanpassungsmaßnahmen zu treffen. Und drittens, wirklich ambitionierten Klimaschutz in den nächsten Jahren zu betreiben.
Die AfD sieht das anders.
Das alleine jetzt auf eine Klimakrise zu schieben, ich denke, das sollte jetzt in der jetzigen Situation auch noch nicht das Thema sein. Das halte ich auch für ein bisschen unangemessen. Und das jetzt sofort auch damit zu instrumentalisieren.
Der Klimawandel wird die politischen Debatten der nächsten Wochen prägen.
Sie können für die Flutopfer spenden bei der Aktion Deutschland hilft unter dem Stichwort ARD-Hochwasser Spendenkonto DE 62 37 02 05 6 mal die 0 10 20 30 oder online unter aktiondeutschlandhilft.de. Zur Lage in den Hochwassergebieten sendet das Erste auch heute einen Brennpunkt gleich im Anschluss an die Tagesschau. In Thüringen wird es keine vorgezogene Neuwahl im September geben. Auch der Landtag in Erfurt wird vorerst nicht aufgelöst. Linke und Grüne haben einen entsprechenden Antrag gestoppt, weil die nötige Zweidrittelmehrheit nur mit Stimmen der AfD zustande gekommen wäre. Die Parteien der rot-rot-grünen Minderheitsregierung hatten gemeinsam mit der CDU eine Neuwahl angestrebt, um die politische Hängepartie im Land zu beenden.
Es ist eine politische Niederlage mit Ansage. Die Regierungsfraktionen von Linken, SPD und Grünen müssen verkünden, die versprochene Neuwahl ist abgesagt. Trotz monatelanger Hinterzimmergespräche, die nötigen Stimmen zur Selbstauflösung des Parlaments fehlen. Gemeinsam käme man nur auf 42 Stimmen, aber zwei Linke machen nicht mit. Und auch die CDU liefert, entgegen der Absprachen, 4 Stimmen weniger.
Das heißt, mit anderen Worten, wenn wir unter diesen Bedingungen am Montag in die Abstimmung gehen, dann ist eine Auflösung des Thüringer Landtages nur mit den Stimmen der AfD notwendig. Und diese Grenze haben alle Fraktionen hier an dieser Stelle mehrfach immer wieder betont, steht für uns. Wir werden nicht ein Parlament auflösen mit der Partei, denen die parlamentarische Demokratie zutiefst verhasst ist.
2020 hatte die AfD die anderen Parteien vorgeführt, als sie den FDP-Mann Kemmerich zum Kurzzeitministerpräsidenten wählte. Als Bodo Ramelow später das Amt übernimmt, vereinbart seine Minderheitsregierung mit der CDU baldige Neuwahlen und einen Stabilitätspakt. Mit dem soll jetzt Schluss sein.
Klar ist, wir sind enttäuscht. Es ist kein guter Tag für Thüringen. Und wir hoffen und setzen darauf, dass wir jetzt irgendeinen Weg finden, wie wir Thüringen weiter nach vorne bringen. Aber für uns als CDU ist klar, mit der parlamentarischen Sommerpause endet jegliche Zusammenarbeit.
Für die Minderheitsregierung von Bodo Ramelow könnte es jetzt schwierig werden. Denn Thüringen braucht einen neuen Haushalt und ein gesichertes Corona-Management.
Bundeskanzlerin Merkel hat bei ihrem Abschiedsbesuch in Washington gemeinsam mit US-Präsident Biden eine Erklärung zur künftigen bilateralen Partnerschaft unterzeichnet. Deutschland und die USA verpflichten sich darin zu enger Zusammenarbeit für Frieden, Sicherheit und Wohlstand auf der Welt. Trotz teils unterschiedlicher Positionen, etwa bei der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2, betonte Biden, die Partnerschaft mit Deutschland solle noch stärker werden.
Harmonisch, Seite an Seite, auch wenn sie nicht in allem übereinstimmen. Das wollen der US-Präsident und die deutsche Kanzlerin beim Abschiedsbesuch Angela Merkels in Washington vermitteln. Unsere beiden Nationen verstehen, dass Demokratien beweisen müssen, dass sie den Bedürfnissen der Menschen gerecht werden können in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts.
Es war ein freundschaftlicher Austausch. Wir sind enge Partner. Ich möchte, dass das auch nach meiner Zeit als Bundeskanzlerin so bleibt.
Dafür haben sie eine Washingtoner Erklärung verabschiedet, die den Rahmen festlegt, um künftig in Wirtschaft, Forschung, Klimaschutz und Energiepolitik zusammenzuarbeiten. Die offiziellen Fotos, Symbol für den Neustart der deutsch-amerikanischen Beziehungen nach den Jahren unter Bidens Vorgänger Trump. Gute Freunde könnten auch unterschiedlicher Meinung sein, sagte Biden. Und das ist vor allem bei der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 der Fall. Biden ist weiter gegen dieses Projekt, will Garantien der deutschen Regierung für die Ukraine.
Unser Verständnis war und ist und bleibt, dass die Ukraine Transitland für Erdgas bleibt, dass die Ukraine ein Anrecht wie jedes Land auf die territoriale Souveränität hat.
Kanzlerin Merkel und ich sind uns einig, Russland soll nicht erlaubt werden, Energie als Waffe zu nutzen, um seine Nachbarn zu bedrohen. Zum Schluss noch ein Versprechen. Biden will in den nächsten Tagen mitteilen, ob die Corona-Einreisebeschränkungen für Europäer gelockert werden.
Wie Sportler unbemerkt gedopt werden können, zeigt eine aktuelle Versuchsreihe aus Köln basierend auf ARD-Recherchen. Demnach reicht ein bloßer Hautkontakt, um bei einem Athleten oder einer Athletin einen positiven Dopingtest zu verursachen. Eine Woche vor Beginn der Olympischen Spiele in Tokio stellt diese Erkenntnis die Dopingbekämpfung vor neue Herausforderungen.
Ein kurzer Hautkontakt kann einen positiven Dopingtest auslösen. Das zeigt eine große Studie der Uni Köln auf Grundlage von ARD-Recherchen. 12 Testpersonen wurden über die Haut mehrere verbotene muskelaufbauende Substanzen mittels einer Trägersubstanz zugeführt, in der Simulation eines Dopinganschlags. Ein kleiner Klecks reicht. Die Konsequenz? Alle Probanden mehrfach positiv getestet. Wären es Sportler, würde das bedeuten, sie könnten ungewollt zum Doper gemacht werden. Dann drohten Verurteilung und Sperre.
Dann hätten wir hier einen Verstoß gegen die Anti-Doping-Regeln. Der Sportler würde auf jeden Fall bestraft werden, möglicherweise bis zu 4 Jahre.
Schon geringe Mengen der Mittel auf Hand, Arm oder Nacken führten zu positiven Dopingtests. Teils sofort, mitunter noch nach 15 Tagen. Ehemalige und heutige Athleten zeigen sich bei einer Voraufführung des ARD-Films besorgt.
Das ist unfassbar und untergräbt das komplette Dopingsystem.
Das macht große Angst. Absolut.
Verfassungsrechtler sagen, angesichts der neuen Erkenntnisse könne ein Athlet nicht mehr alleine wegen eines positiven Tests bestraft werden, da er seine Unschuld in solchen Fällen nie beweisen könne. Dies verstieße dann gegen Menschenrechte.
Wenn es so extrem ist, dass es quasi nicht merkbar ist und als Sabotageakt möglich ist, dann würde das bedeuten, dass eine Menschenrechtsverletzung mit der Sanktion vorliegen würde.
Kurz vor Olympia in Tokio gerät so der Weltsport wegen seines Anti-Doping-Regelwerks massiv unter Druck.
Eine ausführliche Dokumentation unter dem Titel Geheimsache Doping können Sie morgen ab 18 Uhr in der Sportschau sehen und jetzt schon in der ARD-Mediathek. Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 17. Juli.
Das Tief zieht nur langsam zur Adria weiter und sorgt in der Südosthälfte Deutschlands für wechselhaftes Wetter. Nach Mitternacht werden die Schauer in Sachsen intensiver, gegen morgen auch in Thüringen und Franken. Am Tag in der Südosthälfte weitere Schauer sowie Gewitter. Im Stau des Erzgebirges regnet es länger stark, später auch an den Alpen. Richtung Nordwesten und Küsten viel Sonne. In der Nacht 21 bis 11 Grad, am Tag 18 Grad am Alpenrand, 29 Grad in der Altmark. Am Sonntag regnet es vor allem im Berchtesgadener Land sowie im Chiemgau länger ergiebig, sonst teils Sonne, teils dichte Wolken. Am Montag überquert uns eine Kaltfront von Nord nach Süd mit dichten Wolken und örtlichen Schauern oder Gewittern. Am Dienstag ist es in der Südwesthälfte sonnig, in der Nordosthälfte eher unbeständig.
Karin Mioska hat um 22.15 Uhr diese Tagesthemen für Sie. Flutkatastrophe. Was brauchen die Menschen jetzt am dringendsten? Fragen an die Bürgermeisterin von Erftstadt und Geheimsache Doping, wie sich Sportler ungewollt schuldig machen können.